Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Möglichkeit eines nuklearen russischen Angriffs auf NATO-Staaten steht seit dem Angriff auf die Ukraine mal mehr, mal weniger explizit im Raum. Das Drohgebaren mit Atomwaffen ist Teil einer Sicherheitspolitik, die manche gerne überwinden würden. Die weltweite nukleare Abrüstung ist zwar auch im sogenannten Nichtverbreitungsvertrag, kurz NVV, als Ziel formuliert. Darin verpflichten sich die 191 Vertragsstaaten, darunter auch 5 Atommächte, abzurüsten. Weil diesbezüglich aber wenig passiert ist, beziehungsweise die Entwicklung zuletzt sogar eher Richtung Modernisierung der Atomwaffen statt Abrüstung lief, ist im letzten Jahr ein anderer Vertrag in Kraft getreten, der UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Ihn haben Länder unterzeichnet, die selbst keine Atomwaffen besitzen, aber von den Folgen des Einsatzes nuklearer Waffen ebenfalls massiv betroffen wären. Heute startet in Wien die erste UN-Konferenz zu diesem Vertrag. Über die Bedeutung des Vertrags und die Erwartungen an diese Konferenz kann ich jetzt mit der Politologin Carmen Wunderlich von der Universität Duisburg-Essen sprechen. Sie ist Expertin für internationale Beziehungen und nimmt selbst an der Konferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag teil. Das heißt, wir erreichen sie jetzt gerade in Wien. Guten Morgen, Frau Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Der Atomwaffenverbotsvertrag ist Anfang letzten Jahres in Kraft getreten, wurde als historische Errungenschaft gefeiert, aber wir beobachten eine Aufrüstung in den letzten Monaten. Bleibt also ein Atomwaffenverbot Wunschdenken?
Also ja, Sie sprechen in der Tat eine sehr kritische Trendwende eigentlich an, ne? Dass wir in der Tat, nachdem wir nach dem Kalten Krieg eigentlich eher eine Reduktion bei den Kernwaffenarsenalen gesehen haben, momentan oder auch schon seit einigen Jahren wieder eine Aufrüstungsdynamik eigentlich sehen, insbesondere zwischen USA und Russland, aber insbesondere auch in China. Gleichzeitig ist die nukleare Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur im Auflösen begriffen. Es sind sehr viele Verträge tatsächlich verlassen worden. Andererseits haben wir eben aber auch tatsächlich diesen neuen Verbotsvertrag, der gerade aus dieser Unzufriedenheit heraus entstanden ist mit etablierten Vertragsinstrumenten, weil wir ja eigentlich einen Vertrag haben, der die Kernwaffenstaaten tatsächlich zu Abrüstung verpflichtet. Da ist relativ wenig passiert. Und aus diesem Grund heraus, aus dieser Unzufriedenheit heraus, haben die Nicht-Kernwaffenstaaten dann eben sozusagen das Zepter in die Hand genommen und haben eben versucht, diesen neuen Atomwaffenverbotsvertrag zu etablieren. Also es ging darum, eine globale Norm, eine rechtliche Norm zu etablieren, die Atomwaffen umfassend ächtet. Und insofern haben wir hier also durchaus eine auseinanderlaufende Entwicklung. Gleichzeitig wird der Atomwaffenverbotsvertrag, Sie haben das angedeutet, von den Kernwaffenstaaten vehement abgelehnt, weil er natürlich an einigen Grundpfeilern rüttelt, nämlich der nuklearen Abschreckung und versucht eben Kernwaffen zu stigmatisieren als Instrumente vermeintlicher staatlicher Sicherheit.
Nun soll es bei dieser Konferenz heute um die konkrete Umsetzung gehen, wie man eben tatsächlich dazu beitragen kann, dass abgerüstet wird. Im Fokus steht aber unter anderem auch das Thema Kompensation und Hilfeleistung, sogenannte positive Pflichten. Können Sie etwas genauer erklären, was es damit auf sich hat?
Sehr gerne. Genau, also in der Tat verbietet der Vertrag nicht nur den Mitgliedern den Besitz, die Herstellung, Erwerb, Testen, Lagerung, Einsatz und Drohung mit Kernwaffen, sondern er enthält eben auch diese sogenannten positiven Verpflichtungen, insbesondere eben Staaten zu unterstützen, die Opfer von Atomwaffeneinsätzen oder Tests geworden sind. Und sieht erstmal konkret mögliche Kompensationsleistungen vor. Also es wird erstmal eben jetzt auch bei der Staatenkonferenz darum gehen, erstmal zu erheben, was eigentlich Bedarfe sind, also wie mögliche Kompensationen aussehen könnten, wie und welche Hilfsmaßnahmen die Vertragsparteien leisten könnten, um eben Schäden an Mensch und Umwelt tatsächlich zu adressieren. Und das ist ein ganz interessanter Perspektivwechsel, der hier durch diesen Vertrag eben auch geschieht, nämlich der Blick wird quasi weg von Kernwaffen als Instrumente staatlicher Sicherheit hin zu den eigentlichen Betroffenen gerichtet. Ne? Eben den Betroffenen von Atomwaffeneinsätzen, aber auch den Folgen von der Herstellung und dem Testen von Kernwaffen. Und diese Betroffenen erhalten eben hier eine Stimme, sie erhalten Gehör. Und es wird eben darum gehen, ganz konkret zu überlegen, wie kann man das jetzt in die Tat umsetzen. Und es gibt verschiedene Überlegungen, die im Vorfeld jetzt auch gemacht worden sind. Also zum Beispiel die Etablierung eines internationalen Fonds, in den Staaten dann eben einzahlen oder eben bestimmte Hilfsangebote eben in Form dieses Fonds zur Verfügung stellen, um dann eben Umweltsanierungsmaßnahmen oder auch gesundheitliche Unterstützung, also medizinische Hilfsleistungen für die betroffenen Staaten, die Bevölkerung, die Menschen tatsächlich zu leisten. Und das wird in den nächsten Tagen sicherlich eines der drängendsten Themen sein. Und im Übrigen auch ein Thema, bei dem sich eben auch Staaten beteiligen können, die nicht Mitglieder des Atomwaffenverbotsvertrags sind, sondern nur als Beobachter anreisen.
Als Beobachter zum Beispiel auch dabei Deutschland. Vielen Dank an Carmen Wunderlich, Politologin von der Universität Duisburg-Essen. Wir haben anlässlich der ersten Konferenz des Atomwaffenverbotsvertrags über nukleare Abrüstung gesprochen.